Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8.4 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer
und Julia Mieder.
Und heute sind wir in Heidelberg bei Ramona Amps. Und das hat schon etwas, es war abenteuerlich, wenn wir da hingekommen sind.
Genau.
Wir hätten uns nämlich fast verlaufen in der Siedlung.
Wir haben uns verlaufen.
Okay, wir haben uns verlaufen. Unabhängig voneinander und dann zusammen.
Genau, aber wir konnten nichts dafür, dass Postboten tun das da auch.
Ja, und Ramona hat uns dann gerettet.
Ja,
und
sehr
dann
schön.
Hat sie uns gestrandete Wanderer, haben wir dann direkt mal Frühstück gekriegt. Ich war total begeistert. Und
ja, und von dem mussten dann, das war das Problem war, wir mussten dann echt das Mikro anmachen.
Ja.
Also wir mussten gesagt, jetzt muss es losgehen, weil wir sonst, wir haben die ganzen guten Sachen schon vorher alle erzählt irgendwie.
Ja, zum Glück dann nochmal im Interview zum großen Teil, aber wir waren echt innerhalb von 10 Minuten in
ganz
einer
Tiefe
eines Gesprächs. Es ist so herrlich und das ist wirklich ein Privileg. Ne? Wir überspringen ganz oft einfach den Smalltalk.
Mhm.
Ich bin ganz schlecht im Smalltalken geworden.
Das stimmt. Jetzt, wo du sagst.
Ja. Aber das muss man mit Ramona zum Glück nicht, weil ich finde, sie hat eine ganz wunderbare Tiefe, ohne dass es eine Schwere ist. Und sie, Ramona ist Autorin und Journalistin und wir haben auch ganz viel darüber gesprochen, welche Motive sich immer wieder in ihrer Literatur und in ihren Texten finden. Und ich finde es so, ich finde es ganz wunderbar, dass sie sich ihrer Motive und ihrer Themen, die sie verarbeitet, so bewusst ist und die so annimmt und daraus einfach auch Großartiges schafft, ne?
Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch einfach ganz viel gelernt durch das Interview. Also vor allen Dingen, Ramona ist Jüdin und ganz viele Dinge drumherum um das Judentum, was ist so, einfach so, wie lebt sie, wie geht sie damit um, wie ist die Geschichte? Ich fand es so faszinierend.
Ja, was hat Einfluss auf ihr Leben,
genau.
Was auf ihre Arbeit?
Was nicht?
Ja. Und kannst du dich, und nach dem Interview sind wir nach oben gegangen in ihr Arbeitszimmer. Und Ramona sagt irgendwann im Laufe des Interviews den Satz, sie kann nur schreiben, das sei ihr einziges Talent. Und dann kamen wir nach oben und dann, wir haben dir extra Fotos gemacht, denn die Outlines quasi, die Vorbereitung ihrer Romangeschichten, das macht Ramona so kunstvoll und kreativ und mit einem zeichnerischen Talent.
Ja.
Also man kann da wirklich nicht davon sprechen, dass sie kein anderes Talent außer das Schreiben hätte.
Na, mir ist echt der Mund offen stehen geblieben.
Ja. Also es ist wirklich, wir haben also ganz, ganz viele Fotos davon gemacht, weil es wirklich klasse ist. Und wir wären, glaube ich, noch ewig geblieben, wie so oft.
Ja, es hat mir ganz viel gegeben, dieses Interview. So schön.
Das wünschen wir dir jetzt auch und viel Spaß mit Ramona. Wir sind heute in Heidelberg und ich sitze Ramona Amps gegenüber. Ramona, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Gerne.
Wir haben heute Morgen schon ein Frühstück gekriegt. Das war etwas unerwartet und deswegen umso schöner. Und gerade habe ich intervenieren müssen und sagte, wir müssen jetzt mit dem Interview anfangen, weil wir uns schon so köstlich unterhalten haben und schon ganz tief eingestiegen sind.
Ja.
Ins Thema. Und das war heute mal wieder so eine Begegnung, bei der ich irgendwie dachte, ich wusste von dir gar nicht so viel, weiß es jetzt auch nur so in Teilen und trotzdem habe ich das Gefühl, ich kenne dich schon ziemlich gut. Das ist irgendwie eigenartig und gleichzeitig sehr schön, weil wir schon ganz viel gelacht haben. Aber fangen wir doch vielleicht mal damit an, was einer meiner ersten Eindrücke war, nachdem wir uns verlaufen und du uns eingesammelt hattest. Da sind wir nämlich in euer Haus rein. Und du hast was ganz Besonderes an eurer Haustür gemacht.
Ja, ich küsse die Mezuzá. Die Mezuzá, das ist der jüdische Haussegen, der befindet sich bei uns an der Haustür. Und ich bin zwar, wie gesagt, eigentlich nicht besonders religiös, aber Mezuzá küssen beim Rein- und Rausgehen, das ist quasi in Fleisch und Blut übergegangen, das mache ich immer. Ne? So, es gibt so ein paar jüdische Essentials, die ich irgendwie drin habe und die ich auch nicht rauskriegen will, obwohl sie religiös für mich keine Bedeutung haben. Aber ich mag die Mezuzá, ich mag auch den Text in der Mezuzá. Also auch die Tatsache, dass man sie küsst über die Finger, also dass man Buchstaben, Wörter küsst, die was sehr Nettes sagen, nämlich dass das Haus gut sein soll, gut für Gäste, gut für die Bewohner, das finde ich sehr schön.
Das ist eine kleine Schriftrolle, richtig? Mhm, in der genau. Ein Schrifttext, ist das ein Teil der Tora oder was ist da drin?
Ich muss gestehen, dass ich gar nicht weiß, ob es in der Tora ist, aber es steht eben drin, dass das Haus beschützt sein möge und das ist, ich finde das einfach sehr schön. Also ich finde auch in den Gottesdiensten bei uns finde ich sehr schön, dass die Tora, wenn sie rauskommt, dass sie geküsst wird. Ne? Sie wird durch die Reihen getragen, sie wird erstmal begrüßt wie ein Freund. Schön. Ja, und das, also einfach dieser Umgang mit Buchstaben, mit Wörtern, mit Literatur, mit Texten finde ich wahnsinnig schön. Auch das wissen viele Leute nicht, dass wir die Tora beispielsweise beerdigen im Judentum. Also wenn eine Tora-Rolle so alt ist, dass man sie nicht mehr benutzen kann, dann wird sie beerdigt wie ein Freund. Sie bekommt ein Grab.
Ach, ja? Das ist ja schön.
Also, dass man irgendwie Bücher oder Texte, man darf die nicht wegwerfen. Ne? Das geht gar nicht. Also, man muss die wirklich wie Freunde behandeln. Und das ist was, was mir ja sehr über, also quasi wirklich in mir drin wohnt, diese Einstellung auch.
Du hast auch eine ganz besondere Beziehung zu Wörtern, zu Buchstaben. Damit verbringst du einen großen Teil deines Lebens.
Ja, ja, richtig, klar. Ich schreibe Bücher, ich kann nichts anderes. Also es war, man muss es wirklich so sagen, ich habe sonst keine Talente und weil mich Bücher auch immer begleitet haben und einfach auch in der Kindheit sehr gerettet haben oft, ne? Weil Bücher sind wirklich wie Freunde und wenn man denkt, man ist irgendwie alleine und die ganze Welt ist schlecht und schlimm und das denkt man nur so lange, bis man ein Buch aufschlägt und feststellt, oh, anderen ging es auch mal nicht so gut und ja. Sie haben irgendwelche Wege gefunden raus und dann merkt man, dass Bücher Freunde sein können und einem wirklich begleiten können und in verschiedenen Phasen des Lebens auch immer wieder wahnsinnig gut tun können und auch wieder was ganz Neues erzählen können. Also wenn man sie oft Jahre später liest, liest man sie nochmal ganz anders.
Liest man ein anderes Buch
manchmal. Ja, ja. Das ist sehr faszinierend und sehr schön.
Na? Das heißt, du hast immer schon gelesen und hast immer schon Geschichten gelesen, die dich begleitet haben. Und irgendwann kam der Sprung vom Lesen zum Selbstschreiben?
Der war eigentlich immer da. Also ich habe, sobald ich lesen und schreiben konnte, habe ich angefangen zu schreiben. Also mein erstes Theaterstück wurde in der Schule aufgeführt, da war ich 12.
Ein Theaterstück, das du geschrieben hast?
Ein Theaterstück, was ich geschrieben habe.
Okay.
Deswegen gab es da eigentlich gar nicht so, also ich könnte gar nicht sagen, ich bin so und so alt geworden, sondern es war wirklich immer schon so, dass ich halt so geschrieben habe, dass es die Leute gemocht haben. Und deswegen habe ich das auch immer gemacht, schon auch als ich dann studiert habe, habe ich ja schon sozusagen im ersten Semester parallel Gedichte veröffentlicht oder eben Essays und das durchzieht quasi die ganze, also ich kann gar nicht anders, so.
War schon immer da und immer ein Teil.
Ja.
Warum, ich bin neugierig, worum ging dieses Theaterstück?
Das Theaterstück ging, wir sollten aus typischen Märchenmotiven ein Theaterstück schreiben und ich habe das Märchenmotiv der Stiefmütterchenfrau benutzt. Das heißt, ich weiß nicht, das Märchen ist nicht sehr bekannt. Also da ist eine Gärtnerin, die hat einen Garten und in dem Land gibt es einen König und dessen Frau stirbt und hinterlässt 7 unglückliche Waisen. Und der Mann ist sehr traurig und läuft durch die Gegend und dann sieht er diese Gärtnerin und sie singt ein Lied und sie geht ganz lieb mit den Blumen um und dann sagt er eben, ah, diese Frau, die so nett mit den Blumen umgeht, die wäre auch toll als Mutter für meine Kinder und an meiner Seite. Und dann möchte er sie heiraten und sie sagt dann auch ja und sie gehen gemeinsam aufs Schloss. Und die Kinder haben aber Angst vor einer Stiefmutter, weil Stiefmütter ja eigentlich böse sind. Und dann sagen sie das zu dieser Gärtnerin, dass sie nicht haben wollen. Und die Gärtnerin denkt dann, nein, sie will die Kinder ja nicht unglücklich machen und dann verlässt sie nachts das Schloss, ist aber sehr traurig und weint den ganzen Rückweg. Und aus diesen Tränen wachsen dann die Stiefmütterchenblumen. Und wenn man heute in die Stiefmütterchen reinguckt, sieht man tatsächlich die Tränen dieser Gärtnerin. Also ich weiß nicht, ob du dir jetzt ein Stiefmütterchen vorstellen kannst. In der Mitte ist eine kleine schwarze Träne von jeder Blume. Und morgens wachen die Kinder auf und das ganze Schloss ist über und über mit Stiefmütterchen bedeckt vor ihren Betten und eben den ganzen Weg bis zum Garten und dann merken sie, dass das keine böse Frau ist und holen sie zurück und es wird geheiratet. Und das Ganze habe ich einfach als Theaterstück umgeschrieben, aber eben so mit Dialogen, die so überzeugend waren, dass die Lehrerin gesagt hat, nein, nein, das wird in der Theater AG gespielt und dann haben Leute das gespielt. Das war mein erstes Theaterstück, da war ich 12. Und die Geschichte ist einfach sehr schön. Also ich mag grundsätzlich Märchen und Geschichten, die etwas, was man sozusagen kulturell lernt, dann plötzlich in Frage stellen. Ne? So eben was wie Stiefmütter sind böse. Mhm. Und dann kommt so ein Märchen daher und erzählt eine ganz andere Geschichte. Und das regt immer zum Nachdenken an. Wenn etwas passiert, was nicht vorhergesehen ist, dann ändert sich was bei Leuten.
Du hast ganz unterschiedliche Sachen geschrieben. Hast jetzt gerade schon gesagt, du hast Essays veröffentlicht.
Gedichte, Romane.
Gibt es irgendwas, was sich da durchzieht? Abgesehen davon, dass sie alle von dir sind.
Ja, also ich denke schon, dass ein Motiv, was sich durch alle Sachen, egal ob Sachtext, Gedicht oder Roman zieht, das Gefühl von Ausgegrenztsein, von Einsamkeit und Melancholie ist. Also so diese drei Themen, denke ich, kommen immer wieder vor, weil sie einfach ein Stück weit auch mein eigenes Leben spiegeln. Mhm. Also dieses irgendwie nicht dazugehören sollen, wollen, dürfen, das changiert ja auch teilweise. Also manchmal würde man gerne dazugehören und kriegt aber ganz klar vermittelt, du gehörst hier nicht dazu. Manchmal ist es aber auch so, man möchte nicht dazugehören und muss sich dagegen wehren, vereinnahmt zu werden. Mhm. Und dieses Leben am Rande und trotzdem irgendwie dabei sein, das finde ich einfach sehr spannend. Und das kann man immer und immer wieder erzählen in verschiedenen Varianten.
Weil das so sehr in deiner Biografie, in deinem Leben verwurzelt ist, diese Themen? Oder weil du sie besonders spannend findest?
Nee, ich denke schon, das ist vor allen Dingen verwurzelt. Also, weil ich finde viele Themen spannend und ich denke auch immer wieder, ach, darüber sollte ich auch mal schreiben. Merke aber, dass ich im Grunde immer wieder bei derselben Geschichte lande. Und, dass es wirklich sehr häufig um Einsamkeit geht. Also, dass dieses nicht dazugehören dürfen. Ne? Also das spielt natürlich so ein bisschen auch diese jüdische Geschichte mit rein, dass man irgendwie einerseits hier dazugehören will und soll und aber irgendwie dann doch in verschiedenen Situationen immer wieder vermittelt bekommt, nee, du gehörst hier eigentlich nicht dazu. Ne? Und dann merkt man bei sich so eine Trotzreaktion, ich will auch gar nicht mehr zu euch gehören, ist mir ganz egal. Aber also es ist einfach ein Thema, was mich immer wieder begleitet. Ne?
Gerade von deinen jüdischen Wurzeln hatten wir es, auch beim Frühstücken gerade und sind da schon so ein bisschen in die Tiefe gegangen, weil wir ein bisschen wissen über das Judentum, aber natürlich lange nicht so gelebt, wie du das hast. Und wir hatten es jetzt zum Beispiel davon, dass du einige Dinge für dich und deinen Alltag integrierst, andere eher nicht. Was würdest du denn sagen, was dich und was du mitgenommen hast von deinen Eltern oder von der Kultur, was dich heute immer noch prägt? Wir hatten jetzt schon dieses Motiv, auch dieses mit der Einsamkeit.
Also tatsächlich vor allen Dingen Dinge in Frage zu stellen. Also ich glaube, dass das absolut Elementarste ist, was man mir mitgegeben hat, dass man sich nie zufrieden geben darf mit dem, was ist, sondern dass man es immer und immer wieder hinterfragt. Und das hat sozusagen ja in jüdischer Kultur ist das gehört dazu. Ne? Also wenn man in einen Gottesdienst geht, in einen jüdischen Gottesdienst und die Tora wird gelesen, dann wird die nicht nur vorgelesen, sondern da wird auch diskutiert. Mhm. Ne? Also das wird in Frage gestellt und dann sagt der eine dies und der andere sagt das und also man ist sich keineswegs einig, ne? Und stellt eben sich und den Text und seine Beziehung zu dem Text, das wird diskutiert. Und das finde ich sehr schön und sehr lebendig. Also ich bin ja als Kind sozusagen jüdisch und katholisch aufgezogen worden. Und in jüdischen Gottesdiensten ist es halt wirklich so, die Kinder laufen rum, die sind überall und man unterhält sich. Also während in katholischen Gottesdiensten ist es ja sehr still und es redet eigentlich nur der Pfarrer und der teilt einem eine Predigt mit und die ist zwar ganz unterschiedlich gut, wenn ich mich recht erinnere, aber ansonsten macht die Gemeinde ja…
Also diskutiert wird da auf gar keinen Fall.
Nee, eben, auch Kinder sitzen im Normalfall vorne in der Reihe, also die laufen auf gar keinen Fall rum und sind still. Also so erinnere ich es. Mhm. Ich war jetzt nicht so oft in katholischen Gottesdiensten, aber so erinnere ich es.
Ja, soll es zumindest sein.
Ja, so sollte es sein und das ist ein Ritus. Und bei einem jüdischen Gottesdienst weißt du vorher nicht, wie lange er dauert. Ne? Also,
okay, das ist für die Katholiken unvorstellbar.
Ja, eben, also… und das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr mag, ne, an meiner Kultur. Und Ja, im negativen Bereich natürlich immer dieses Fall bloß nicht auf, Fall nicht unangenehm auf, Fall möglichst gar nicht auf und wenn du auffällst, dann nur positiv und nur durch ganz hervorragende Leistung oder besondere Hilfsangebote, also sozusagen immer einen guten Eindruck machen. Das nimmt nimmt dir als Kind manchmal ein bisschen die Luft, ne? Also das ist wenn du Milch verschüttest und es ist schon Risches, also wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass du das Wort auch gerade erst gelernt hast. Risches ist Jiddisch für sowas wie Antisemitismus, für Judenhass einfach. Dann bringt das oft eine Schwere in deine Kindheit, die eigentlich nicht angemessen ist. Und also bei meinen Kindern habe ich zum Beispiel genau das sehr versucht zu vermeiden, dass die das so mitkriegen.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben uns vielleicht eine halbe Stunde unterhalten und ich habe das Gefühl, ich habe schon 10 Anknüpfungspunkte, was ich alles nachfragen will. Das ist echt schön. Ich habe bei, so wie du von deinen Kindern gesprochen hast, habe ich das Gefühl, dass du denen ganz viel zutraust und die sehr sein lässt, wie sie sind, die ganz viel befähigst und denen eben genau das nicht zumuten willst, dieses, ihr habt von außen ein Muster und ihr müsst es machen, was sollen denn die Nachbarn denken? Ich habe das Gefühl, dass du sie nicht einschränkst, nee, weil nicht. Du das so erlebt hast selbst?
Ja, also zum einen, weil ich, also ich hatte auch sehr viel Freiheit als Kind einerseits, ne? Also ich durfte, weil ich ja am Dorfrand aufgewachsen bin, ich war den ganzen Tag draußen und ich musste nur irgendwann abends wieder nach Hause kommen, aber so dieses es vermittelt sich ja oft auf so einer nonverbalen Ebene auch, ne, dass man nicht auffallen soll eben und immer nett sein zu den Leuten. Und solche Sachen habe ich meinen Kindern gar nicht beigebracht, ganz im Gegenteil. Also ich habe auch vieles, also natürlich, wir feiern Chanukka und sie wissen, wir sind jüdisch, aber was sie machen und ob sie was draus machen und ob sie vielleicht was ganz anderes machen wollen, das bleibt denen überlassen. Und ich habe tatsächlich ein enormes Urvertrauen in meine Kinder. Also ich verbiete nur ganz wenige Sachen. Ich habe mir auch, bevor ich meine Kinder bekommen habe, immer überlegt, was will ich unbedingt verbieten? Und ist es mir wirklich so wichtig, dass ich das auch konsequent durchhalte? Ne? Denn das ist eine Frage, die man stellen muss. Und das waren sehr wenige Dinge, die ich von meinen Kindern erwarte, dass sie höflich sind zu anderen Menschen, ja. Aber zum Beispiel, was sie werden sollen, was sie lesen sollen, wie sie ihre Freizeit verbringen sollen, da mische ich mich nicht ein, auch nicht, welche Freunde sie haben. Ne? Also ich weiß noch, meine Tochter, als die den ersten Freund hatte, das war ein Junge aus einem Kinderheim eigentlich, aus sehr zerrütteten Familien, er hieß dann bezeichneterweise auch Kevin. Wenn man das erzählt hat, haben die Leute gleich ganz komisch geguckt, anstatt diesem Jungen eine Chance zu geben und ihn mit aufzunehmen in die Familie oder so. Und das ist, oder mein mittlerer Sohn, der spielt wahnsinnig viel Computer, manchmal stundenlang und in den Ferien zockt er mir auch manchmal die Nächte durch. Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich genau weiß, wenn es drauf ankommt und er wieder was für die Schule machen muss, dann macht er das von ganz alleine. Ich musste meinem Sohn noch nie sagen, mach jetzt, ne? Sondern er weiß, er ist dafür zuständig, es ist sein Leben. Ich helfe ihm, wenn er Fragen hat, aber ich weiß, er muss sozusagen, ich muss ihm vertrauen, dass er seinen Weg geht und er wird den gehen. Und ich habe, weil ich einfach denke, der hat alles gekriegt, was er braucht, ne? Und den Rest muss er selber machen und das wird er auch, ne? Und der Kleine sowieso, der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, ne? Der kommt mit seinen blauen Haaren und hat so immer seine sehr eigenen Vorstellungen vom Leben und ist wahnsinnig kreativ und quer. Ich mag das. Ich finde das wunderbar, ne? Also der interessiert sich im Gegensatz zu den Großen, die immer sehr, sehr gute Leistungen in der Schule bringen. Benny interessiert sich nicht so wahnsinnig für die Schule. Ich finde das aber völlig in Ordnung. Also der hat wirklich einfach andere Qualitäten. Er muss da durch, in Ordnung, aber mehr Energie reintun, als unbedingt notwendig ist, finde ich, muss man nicht. Ne? So. Und das machen wir auch so.
Da spricht wirklich so ein unglaubliches Urvertrauen aus dir. Und das es ist so schön zu sehen, weil es so überhaupt nicht, man merkt einfach, dass du das nicht aus irgendeinem Erziehungsratgeber hast. Das ist nicht angelesen, sondern es kommt aus dir raus.
Ja, ja, aber es ist auch tatsächlich so, dass ich, das klingt fast schon ein bisschen eitel, aber ich denke mir, diese Kinder haben es gut. Ne? Sie haben einen Vater, sie haben eine Mutter, wir sind nicht perfekt, also gar nicht, aber sie haben sehr viel Stabilität einfach im Alltag. Sie haben so einen stabilen Rahmen, der ihnen Halt gibt und sie haben ansonsten wirklich Freiheit. Sie dürfen ihre Wände bunt anmalen, sie dürfen Dinge ausprobieren. Sie dürfen auch essen, was sie wollen. Also natürlich nicht jetzt tonnenweise Süßigkeiten. Sie kriegen eine Süßigkeitenration für die Woche, aber ob sie die am ersten Tag komplett aufputzen oder sich über die Woche verteilen, wie es ja vielleicht Eltern sinnvoll fänden, das ist deren Sache. Da mische ich mich nicht ein. Das finde ich auch völlig übergriffig eigentlich. Also ich finde überhaupt Eltern oft sehr übergriffig bei ihren Kindern, weil ich denke, wie willst du lernen, für dich selber Verantwortung zu übernehmen, wenn dir nie jemand irgendwas zutraut? Und ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Ne? Meine Tochter ist 20, studiert, ich weiß nicht, ist ein glücklicher, gesunder Mensch. Da habe ich ja sozusagen keine Erziehungsgewalt mehr. Also von daher denke ich, okay, Glück gehabt oder alles richtig gemacht, wie auch immer. Für uns war es stimmig. So.
Ja.
Und das ist schön. Also ich mag das.
Ja, das merkt man tatsächlich. Und gerade bist du vor allem als Autorin oder als Journalistin tätig?
Mhm. Ja, beides? Also ich war bis vor einem Jahr ganz, also ich bin immer Autorin, ne? Ich schreibe einfach
das hat man ja genau.
Bücher. Ich bin auch zurzeit an 2 Romanen gleichzeitig und tue mich sehr schwer, mich zu entscheiden, welches jetzt erstmal werden soll. Und das hatte ich auch noch nie als Situation. Normalerweise habe ich immer genau 1-2 Figuren, die mich so anspringen, dass ich nur in einer Geschichte bin. Und im Moment bin ich in 2, also sehr ungewöhnlich. Und da man vom Bücherschreiben natürlich nicht leben kann, habe ich als Journalistin gearbeitet die letzten Jahre. Und vor 2 Jahren habe ich gemerkt, nee, langsam mag ich mal was anderes machen. Also ich finde, ich habe einen sehr einsamen Beruf. Ich sitze natürlich im Grunde den ganzen Tag nur mit meinen Buchstaben darum. Und auch wenn die Figuren, die ich mir ausdenke, natürlich sehr nett sind, sind sie natürlich immer nur ein Stück von mir selber. Es sind nicht andere Menschen. Selbst wenn ich sie sehr anders darstelle, es sind immer Autobiografien, die in mir irgendwie auch schlummern. Und auch wenn ich als Journalistin tätig bin, dann schreibe ich über Veranstaltungen oder über Bücher oder über politische Zusammenhänge, aber ich schreibe halt immer nur. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich mag mal was anderes machen. Ich mag auch nicht mehr so viel böse Post bekommen, wie man es als Journalistin bekommt, gerade als jüdische Journalistin im politischen Bereich. Ne? Oder auch, man bekommt wirklich oft sehr unschöne Post. Also vor einigen Jahren hat mir mal einer per E-Mail ein Taubdungsvideo, also ein echtes Enthauptungsvideo geschickt. Und das hat mich wochenlang verfolgt. Also richtig schlimm verfolgt, ne? Hat es mir geschickt mit dem Hinweis, das sollte man mit dir machen. Und er hatte sich über einen Text geärgert. Und mal davon abgesehen, dass ich so eine reale Enthauptung, also das vergisst man nie, die Bilder kriegt man nie mehr raus aus dem Kopf, habe ich halt auch gemerkt, nee, das will ich nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mein Privatleben, also meine Kinder, ich meine, hier in dem Interview ist das okay, aber im Großen und Ganzen erscheinen die öffentlich nicht. Kaum jemand in der Öffentlichkeit weiß, dass ich verheiratet bin, dass ich Kinder habe. Das halte ich immer sehr bedeckt insgesamt. Also eben aus Grund, dass das im Bereich von Journalismus einfach auch viele Leser natürlich unterwegs sind und viele, die es nicht unbedingt gut mit dir meinen. Also da muss man sehr aufpassen. Und als ich dann eben gemerkt habe, nee, ich muss irgendwas verändern, ich muss was anderes machen, hatte meine Tante in Dänemark gerade eine Krise und wir telefonierten etwa einmal die Woche und plötzlich sagte sie, du wärst eine tolle Psychotherapeutin. Und dann dachte ich, oh ja, das ist etwas, was ich auch sehr interessant finde. Und dann sprach ich mit meiner dänischen Cousine und die meinte, nee, du müsst was mit Poesie machen und guck doch mal nach der Poesietherapie, ob das nicht was ist. Und dann habe ich das gesehen und dachte, ja, das ist wirklich was sehr Interessantes. Und jetzt studiere ich im Moment Poesietherapie und denke, dass ich so in 2 bis 3 Jahren so viel Wissen habe, dass ich tatsächlich als Poesietherapeutin arbeiten kann und dann damit mein Geld verdienen kann. Also ich finde das sehr schön, eben diese Idee mit Texten zu heilen. Weil ich ja schon gesagt habe, ich kenne das selber von mir, ne, als Kind. Bücher waren meine Freunde.
Ja.
Und die Bücher, die ich schreibe, schreibe ich natürlich zum einen, weil ich was erzählen will, aber zum anderen auch ein ganzes Stück weit als Selbsttherapie. Ne? Dinge, die einem selber sehr belastend sind, wenn man die in eine Geschichte packt und die Protagonisten anders agieren lässt, als man selber würde, hilft einem das ein Stück weit. Ne? Es gibt einem Macht zurück, man hat wieder Entscheidungsgewalt, man weiß, wie es weitergeht, man kann sich aussuchen. Nicht immer. Manchmal suchen auch die Figuren aus, wie es weitergeht. Und ich habe eigentlich eine ganz andere Idee gehabt. Aber man kann etwas tatsächlich schreibend verändern. Und diese Idee, dass man eben ja guckt, wie man mit Texten arbeiten kann und wie man schreibend Dinge verändern kann, das macht schon sehr viel Spaß. Und ich hatte dann auch zum Beispiel ich habe ja sehr viele Follower auf Facebook beispielsweise. Und dann hatte ich die mal gefragt, ob es Bücher gibt, die ihr Leben verändert haben. Einfach so in die Runde gefragt und ich habe also, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber rund 600 Reaktionen bekommen. Das heißt, ich habe die letzten Wochen damit verbracht, diese Reaktionen, teilweise ganz persönliche E-Mails mit ganz vielen Geschichten auch, die mir die Leute erzählt haben, welches Buch wann, in welcher Situation ihnen wie geholfen hat. Manche haben auch einfach nur ein Buch genannt, ohne mir weiterzuschreiben, warum. Da habe ich dann nachgehakt, ja warum und in welcher Situation war das hilfreich. Und jetzt habe ich eine Liste mit, frag mich nicht, wie vielen Büchern, wo ich hinten dran tatsächlich geschrieben habe, hilft in dieser und jener Situation. Ne? Das heißt, ich habe eine literarische Hausapotheke für bestimmte Probleme, die Leute im Leben haben können. Ne? Also von Verlust eines Lebenspartners, da gibt es wahnsinnig viele Bücher, die helfen können, bis hin zu Krebserkrankung oder Depression oder einfach Lebenskrise, Adoleszenz. Also es gibt ja viele Bereiche, wo man plötzlich Probleme entwickeln kann und wo man einerseits sich selber schreibend raushelfen kann, aber auch Bücher helfen können. Und diese Kombination aus Text und Menschlichkeit, das reizt mich einfach sehr.
Ich sitze hier gerade so ein bisschen sehr zufrieden da, weil ich so das Gefühl habe, den roten Faden zu sehen. Von Büchern, die dich begleitet haben, die Geschichten, die dir Trost gespendet haben, die du gelesen und konsumiert hast, ja. Von den Buchstaben, die du selbst aus Papier gebracht hast, die dir geholfen haben, die du, wo du lange geschrieben hast, du bist dir ja sehr deiner Themen bewusst, die du in deinem Leben und mit dir trägst. Du sagst so, klar, ich weiß nicht, ob das allen Menschen immer so klar ist. Und du verarbeitest die und hast die lange verarbeitet, hast da verschiedene Wege gegangen und jetzt bist du an dem Punkt, wo du genau das weitergibst.
Mhm, genau. Also das ist schon, ich finde auch, dass es eigentlich eine ganz konsequente Entwicklung ist. Ne? Also dass man guckt, was hat einem selber geholfen und dann irgendwann im Leben überlegt man sich, womit könnte man denn anderen Leuten helfen. Also diese Idee, ich glaube, nein, nicht jeder, aber viele Leute haben natürlich die Idee, dass sie die Welt ein bisschen besser hinterlassen wollen, als sie ist, wenn man sozusagen reinkommt. Und diese Idee finde ich immer noch sehr inspirierend. Also zu überlegen, was kann anderen Menschen helfen, was hat einem selber geholfen, und dass man daraus eben eine Konzeption entwickelt. Und ich bin im Moment gerade eben dabei zu gucken, ne, was es ist natürlich in Deutschland ist Poesietherapie noch ganz und gar unverbreitet, während in den skandinavischen Ländern, also in Dänemark, wo ich viel Verwandtschaft habe, da gibt es das, in jeder Klinik gibt es einen Poesietherapeut. Ne? Also das ist gerade Schreibgruppen auch mit älteren Leuten, wenn die dement werden, ne? Und andere bestimmte Erinnerungen kommen dann immer wieder hoch und kommen verstärkt hoch, also gerade im Alter. Und das dann zu verarbeiten, ne, in Schreibgruppen und so, das kann, also es gibt einfach unheimlich viel Potenzial da. Mhm. Und das macht mir schon Spaß, also auch darauf mich vorzubereiten. Es ist natürlich so im Alltag, ich fange meinen Tag relativ früh morgens an, meistens zwischen 4 und 5, und dann fange ich an zu schreiben. An meinem Roman, also an einem der beiden Romane, je nachdem, welcher sich
jeden
gerade...
Jeden Tag, ja. Ist ein anderer, also jeden Tag schreibst du einen anderen oder hast du dann Phasen?
Nee, es kommt drauf an, welcher sich vordrängelt. Ich lasse mich da von meinen Büchern überreden. Es ist tatsächlich so, ich setze mich hin, manchmal hier zu Hause, manchmal gehe ich auch weg in einen Café. Und ich habe beide Bücher sozusagen vor mir auf dem Laptop und ich rufe auch beide auf. Und es ist wirklich vollkommen... zufällig, an welchem ich dann plötzlich weiterschreibe, weil mir die Idee für dieses oder jenes kommt. Ne? Manchmal ergibt sich auch die Idee aus dem, was die Leute drumherum sagen und machen. Ne? Also kürzlich saß ich in der Abendakademie in Mannheim morgens beim Schreiben und dann kam eine Frau rein, die gerade ihren Deutsch für Ausländerschein bekommen hat. Und die erzählte so begeistert, dass ich eigentlich nur mitgeschrieben habe, was sie erzählt. Und das ist dann eine Sequenz und ich weiß genau, wann, in welchem Buch ich die bringen werde. Ne? Die wusste nicht, dass sie gerade im Moment mitgeschrieben wird, aber die war so glücklich und kam runter und erzählte, jetzt habe ich Niveau A1 und die Prüfer haben gesagt, ich bin fast Niveau B2 und dann haben sie gemacht, ich musste Bildbeschreibung machen, da saß Mann in Flur auf Stuhl mit vielen Türen, haben sie mich gefragt, was ist das? Habe ich gesagt, ist Büro. Hat der Mann gesagt, nein, ist Amt. Habe ich gesagt, kann auch sein, ist vielleicht Amt. Und die war so wahnsinnig glücklich und jeder, der von ihrer Lerngruppe reinkam, hat sie im Grunde nochmal das Gleiche erzählt. Also du kannst eine, so jemanden kannst du gar nicht erfinden. Du kannst sie sozusagen nur in der Situation abschreiben. Und dann habe ich sozusagen einfach mitgeschrieben. Und ich weiß auch schon ungefähr, wo ich diese Frau in welchem der beiden Bücher einbauen werde. Ne? Aber sowas ist natürlich dann unvorhergesehen und wird auf ein Extrablatt geschrieben. Und wenn ich vormittags mit meiner Schreiberei dann beendet bin, dann komme ich nach Hause, ich esse was, die sammle diverse Kinder ein, die halt nach Hause kommen oder auch nicht und sehe meinen Mann und nachmittags verbringe ich im Moment tatsächlich mit der Poesietherapie oder mit psychologischen Studien. Also es ist Schreiberhausarbeiten, ne? Also ich teile den Tag so in zwei Teile und abends mache ich dann gar nichts mehr.
Gar nichts mehr. Auch das muss gelernt sein, da abzuschalten und ja, zu sagen. Ne? Gerade wenn die Arbeit eben auf dem Laptop immer da ist, mhm, ist es schwierig, das abzuhaken. Ich freue mich gerade innerlich, weil wir eine Lieblingshörerin haben, die an dieser Stelle, sie weiß dann, dass sie gemeint ist, die gerade überlegt, es soll eine Poesietherapie auch zu machen.
Ach, schön.
Und das, wir wussten ja, bevor wir herkamen, nicht, dass das bei dir gerade aktuell ist. Und ja, umso schöner finde ich das gerade, ja. Das Gefühl, was bewegen zu wollen. Mhm. Hat dich das immer begleitet, dass du das Gefühl gehabt, du hast es mit deinen Büchern gemacht und jetzt ist das einfach der nächste Schritt?
Ja, wobei es ist ja sozusagen, es löst die Bücher nicht ab. Mhm. Es kommt ja sozusagen nur alternativ zum Journalismus dazu. Ich habe also nicht nur das Gefühl, etwas zu bewegen mit den Büchern, sondern ich bewege tatsächlich was, weil ich wahnsinnig viel Leserpost bekomme. Mhm. Und ich glaube, das hängt mit den Büchern, die ich schreibe oder mit der Art, wie ich Bücher schreibe, zusammen. Also erstens lasse ich auch, wie meinen Kindern, in meinen Büchern sehr viel Raum für den Leser. Das heißt, ich mag zum Beispiel überhaupt nicht Bücher, in denen alles explizit genauestens ausformuliert wird und man gar keine Chance mehr hat, sich zum Beispiel einen eigenen Garten vorzustellen. Ne? Dann gehen die Protagonisten in den Garten und es gibt Autoren, die schreiben dir dann 3 Seiten lang, wie die Azaleen aussehen und wo der Hibiskus hängt. Ich finde, das ist Zeitdiebstahl. Ja, also mir geht es so ein bisschen, Carducci hat mal gesagt, ein Mensch, der in 20 Worten beschreibt, was man auch in 10 sagen kann, ist auch zu anderen Schlechtigkeiten fähig. Und es geht mir genauso. Ich finde, man muss sehr, also wenn man erzählt, darf man sozusagen schon auch Stimmung mit reinbringen. Aber es muss der Erzählung dienen und nicht der Eitelkeit des Autors.
Und da sind wir nämlich an dem Punkt. Ich glaube, dass das ganz oft, dass das ganz viel mit dem Selbstvertrauen des Autors zu tun hat. Und dem wir, so wie du deinen Kindern vertraust, vertraust du auch deinen Lesern, dass die das schon hinkriegen.
Ja, ja,
ich glaube auch. Du gibst denen an die Hand, was du denkst, was nötig ist, und den Rest machen die
selbst. Und den Rest machen die. Und die sollen auch möglichst viel Raum haben, damit jeder möglichst viel von sich selbst reinlegen kann in die Geschichte. Ne? Also ich erzähle, was zu erzählen ist. Und ich erzähle aber wirklich sehr reduziert. Ne? Also und löse aber sozusagen damit auch sehr viel eigene Erzählungen aus. Also mein Mann sagt immer, ich hätte den Momo-Effekt. Und zwar sowohl im realen Leben als auch mit den Büchern. Ne? Also die Leute fangen sofort an, selber zu erzählen. Mhm. Und das passiert wirklich sehr oft. Und ich bin aber auch wirklich ganz dankbar. Also ich habe tolle Leser, die mir intuitiv vertrauen und mir wahnsinnig persönliche Geschichten schreiben. Und habe auch durch die schon wahnsinnig viel gelernt. Ich habe mich auch mit einigen dann getroffen. Also wenn mir jemand sehr persönlich, also ein 87-jähriger Mann hat mir tatsächlich einen 3-seitigen handschriftlichen Brief geschrieben. Das war auf die radioaktive Marmelade meiner Großmutter und erzählte eben von seinem Enkel. Und also ja, aber es war wirklich, es hatte was zu tun mit dem Buch. Es war nicht einfach, er suchte jemanden zum irgendwie seelischen irgendwas abladen, sondern er hat es tatsächlich gelesen und richtig verstanden. Und aber natürlich auch einfach viele junge Leute, ne? Und das ist wirklich sehr schön. Also ich bin ganz dankbar für meine Leser.
Schön. Wie schön auch, dass du zu denen so einen engen Draht dann bekommst, dass du Rückmeldung bekommst. Ich glaube, das sagt ja auch was über deine Bücher tatsächlich aus, wenn du den Raum gibst, dass da eigene Geschichten entstehen. Weil ich glaube, das ist ja nicht automatisch, dass man so viel Feedback bekommt, oder?
Nee, ich glaube auch. Also ich glaube schon, dass das an der Art und Weise der Bücher liegt. Die sind nicht nur von den Geschichten her eben sehr eindrücklich, sondern auch, ich habe zum Beispiel immer einen sehr eigenen Aufbau. Also der Mroschek zum Beispiel, das ist mein 2. Roman, den habe ich als Paragraphroman bezeichnet. Das heißt, der besteht nicht aus Kapitel, sondern aus Paragraphen, weil die Figuren darin immer sehr durch Paragraphen eingeschränkt werden. Oder in der Marmelade eben, also in der radioaktiven Marmelade meiner Großmutter, da beginne ich mit Kapitel 135, weil die Theorie dahinter, und die sehe ich tatsächlich so, es gibt eigentlich keine ersten Kapitel. Also erste Kapitel sind eine Lüge. Es ist ja immer vorher schon etwas passiert. Auch die Figuren, die du in einem Buch kennenlernst, haben schon eine Vorgeschichte. Selbst wenn jemand gerade geboren wird, hat er eine Vorgeschichte, weil er wird von Eltern großgezogen, es gibt keine ersten Kapitel.
Es gibt keinen Anfang. Ja.
Es gibt keinen Anfang. Und das fasziniert natürlich viele Leser, wenn sie das Buch aufschlagen und es beginnt mit Kapitel 135. Allein das löst bei vielen schon aus, dass sie einem was erzählen wollen. Und ich denke schon, also ich gebe mir auch tatsächlich viel Mühe, dass ich es poetisch sehr verdichte, dass ich Dinge rausarbeite, also meine Bücher kann man nicht irgendwie im Sommer am Strand lesen. Das funktioniert in der Tat meistens nicht, ne? Sondern die nehmen die Leute schon richtig rein. Ich bin auch ganz bewusst immer in der ersten Person Singular und ich bleibe fast immer auch im Präsens. Das heißt, ich hole mir die Leute sofort rein in die Situation, dass die gar keine... Ja, also dass dann gar nicht so viel Distanz entsteht. Ich möchte ja, dass sie was fühlen, dass sie was lernen. Ne?
Und so hast du natürlich jeden Einzelnen angesprochen. Ne?
Es ist auch eine, das, ja.
Und es ist das eigene Buch, was da entsteht beim Lesen.
ja, eben. Sie liest tatsächlich, die Reaktionen zeigen ja auch, dass jeder sich auf was anderes fokussiert. Und ja. Das finde ich schon sehr schön. Das Lustigste war beim Roschek. Da geht es um eine 27-jährige Pflegekraft namens Mila, die eben in einem Altenheim zuständig ist und was sie da so erlebt mit den Bewohnern. Und da schrieb dann tatsächlich eine 27-jährige Pflegekraft namens Mila, dass sie das Buch bekommen hätte und dass sie sich so freut, dass man quasi über sie geschrieben hat, auch wenn sie ein bisschen anders ist und so. Aber das fand ich natürlich auch toll, ne? Also wenn dir plötzlich reale Figuren oder Personen, die gewisse Ähnlichkeiten zu denen haben, das ist faszinierend. Und einmal ist es mir passiert, abends am Bahnhof, dass tatsächlich ein älterer Herr an mir vorbeigegangen ist, wo ich dachte, hey, den kennst du doch, den hast du doch erfunden. Den gibt's doch nicht echt. Und dann bin ich ihm eine Weile hinterher, bis er in den Zug gestiegen ist und habe ihm nachgeguckt und dachte, das war er. Das war er. Also das ist natürlich irgendwie, hat auch für mich manchmal ganz magische Momente, diese Schreiberei. Ne? Dass Figuren, die du dir ausdenkst, plötzlich vor dir stehen. Das ist sehr hübsch.
Ja, das glaube ich, dass das sehr hübsch ist.
Ja.
Ich bewundere gerade ein bisschen deinen Mut. Nicht Mut ist vielleicht das falsche Wort, aber du bist dir sehr bewusst darüber, dass du nur einen Ausschnitt darlegen kannst von etwas.
Ja.
Und ich finde das immer beachtenswert, und ich glaube, das macht auch wirklich gute Bücher aus, wenn die Autoren sich trauen, die Unvollständigkeit anzuerkennen und nicht versuchen. Also das muss ich sagen, das habe ich auch mit den Interviews und wir wahrscheinlich beide lernen müssen. Man will gern immer so viel und alles reinpacken und letztlich bleibt es ein Ausschnitt.
Mhm, ne?
Und das muss man, glaube ich, lernen, da den Mut zur Lücke zu haben.
ja, auch den Mut, wie soll ich sagen, also meine Bücher enden sehr unterschiedlich, manche enden sehr traurig und manche enden sehr optimistisch. Und ich mag auch nicht gerne, auch später, wenn ich als Poesietherapeutin arbeite, ich möchte nicht Leuten sagen, du kannst auf jeden Fall total glücklich werden. Weil ich glaube, dass das ein Stück weit einfach nicht stimmt. Ne? Also wenn jemand eine sehr traurige Kindheit hat, der kann lernen, mit seiner traurigen Kindheit klarzukommen. Und der kann ein schon glückliches Leben führen mit glücklichen Momenten, aber er wird seine Kindheit nie loswerden. Ganz, ganz sicher nicht. Ne? Egal wie sehr man die bearbeitet oder glaubt, verarbeitet zu haben, es wird immer wieder ein Moment kommen, wo einen die Traurigkeit übermannt. Und ich glaube, dass man sozusagen aufhören muss, nach dem Glück zu streben, sondern einfach akzeptieren muss, dass Traurigkeit zum Leben dazugehört. Ne? Und dass man die integrieren muss. Dann ist man eben traurig. Dafür hat man sozusagen auch aus dieser Erfahrung, dass man vielleicht traurig ist oder irgendwo nicht dazugehört, schöpft man ja was. Man bekommt zum Beispiel Distanz zu anderen. Mhm. Ne? Also jede traurige oder unglückliche Erfahrung birgt ja auch Ressourcen für ganz andere Geschichten. Und ich denke halt, es nutzt nichts zu tun, als sei es egal wie deine, also es gibt so diese Haltung oft, egal wie deine Kindheit ist, du kannst ein super glückliches Leben führen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es dich immer begleitet und dass es ja dich immer wieder auch mal einholen wird, aber ich glaube schon, dass man ein gutes Leben führen kann und dass man sich darum eben bemüht.
Ja, und das gute Leben für dich, für diese Person,
ja,
und nicht vielleicht das, eben, das andere, was die Gesellschaft glaubt, was ein glückliches Leben ausmacht, oder?
Das sieht ja auch für jeden anders aus,
genau.
Das glückliche Leben, ne?
Genau.
Das ist zum Glück, sonst wäre es ja wahnsinnig langweilig.
Ja.
Das ist sehr schön.
Vielleicht schließen wir mit der Frage, du du hast deinen Followern die Frage gestellt, welches Buch, was hast du gefragt, ihr Leben verändert hat?
Ja, genau. Situation? Ich habe geschrieben, welches Buch ihr in welcher Situation im Leben besonders hilfreich fandet und habe einfach darum gebeten, mir das zu erzählen und da gab es dann, ich glaube rund 400 Kommentare auf Facebook, dann gab es einige persönliche Mails, dann gab es Leute, die mich angerufen haben daraufhin, also es gab einfach sehr viel Reaktion mit ganz unterschiedlichen Erzählungen.
Dann geben wir die Frage doch an dich zurück. Welches Buch hat denn dein Leben in welcher Situation verändert?
Da gibt es viele. Also es ist, mein eigentlicher Lieblingsautor ist natürlich Bernard Malamud, obwohl der mein Leben gar nicht so sehr verändert hat. Den finde ich nur einfach wahnsinnig schön vom Schreiben her. Verändert hat Emile Ayar mein Leben. Aha. Und zwar mit dem Buch »Du hast das Leben noch vor dir«. Da geht es um einen kleinen Jungen, der bei einer alten Prostituierten aufwächst und also wirklich mit allem Pech dieser Welt gesegnet ist und eigentlich keine Chance hat, aber sie halt irgendwie trotzdem nutzt und diese alte Prostituierte kümmert sich um viele verschiedene Waisenkinder und es ist natürlich alles immer nie wirklich gut und es gibt aber eine Szene in diesem Buch, die ich hinreißend finde, weil sie so viel über Zärtlichkeit erzählt. Da wacht Momo, so heißt der Protagonist, er wacht nachts auf, weil ihm kalt ist. Und der guckt rüber und sieht die Alte eben in ihrem Bett liegen. Und dann steht er auf und deckt sie zu und geht zurück ins Bett und schläft weiter. Und diese Idee von mir ist kalt, ich deck dich zu, hat mich in dieser umfassenden Zärtlichkeit damals so wahnsinnig geflasht. Ne? Diese beiden Figuren am Rande der Gesellschaft haben irgendwie verstanden, was Liebe ist oder haben es mir in diesem Buch vermittelt. Und was dieses Buch so besonders macht, ist eben zu zeigen, auch in Situationen, in denen das Leben wirklich schwierig und manchmal aussichtslos und gemein erscheint, gibt es immer noch so kleine Momente von Zärtlichkeit, die man sich schaffen kann, wenn man mit anderen in Kontakt ist. Und das fand ich sehr tröstlich.
Es ist auch ein sehr tröstlicher Gedanke und ich würde sagen, wir haben heute auch Mut zur Lücke und beenden es damit.
Ja, gerne.
Ramona, ich danke dir von Herzen für dieses wirklich schöne Interview.
Gerne.
Und ich möchte jetzt gern all deine Bücher lesen. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Und zu dieser wie zu jeder anderen Folge gibt es auf eigenstimmig.de einen Blogartikel mit ganz vielen Fotos von der Interviewpartnerin und weiteren Infos und Links. Und wenn dir gefallen hat, was du heute und sonst hier bei Eigenstimmig hörst, dann gibt es auf eigenstimmig.de eine Seite, die nennt sich Unterstützen. Und dort zeigen wir dir ganz viele Möglichkeiten, wie du uns Danke sagen kannst. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann trag dich gerne in unsere Newsletter ein oder folg uns bei Instagram, Facebook oder Twitter. Dort sind wir unter Eigenstimmig zu finden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.